Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Rolf Suter aus Weingarten bei Karlsruhe. Rolf ist Gründer und Vorsitzender des Vereins Die Landkulturschaffenden Südwest e.V., einem Netzwerk aus PoetInnen im südwestlichen deutschen Sprachraum. Sie veranstalten Poetry Slams und Lesebühnen und bringen Kultur auch an Orte, an denen sie vielleicht sonst eher selten zu finden ist, in Gefängnisse und Kliniken. Über ihre Knast-Slam-Touren hat schon mehrfach das Fernsehen berichtet. Im Backstage-Podcast stellt Rolf die Arbeit der Landkulturschaffenden Südwest vor, aber auch seine eigenen literarischen Werke. Denn Rolf blickt inzwischen auf rund 400 Auftritte in den letzten Jahren zurück. Hallo Rolf!
Hallo Leni!
Total cool, dass du hier bist. Ich sag gleich mal für die, die hier zuhören, du sitzt live und in Farbe vor mir. Das habe ich nicht so oft. Mhm. Aber du bist tatsächlich zu mir nach Neustadt gekommen, weil du gar nicht so einen weiten Weg zu mir hast.
Du siehst blau, ich sehe blau.
Ja, richtig.
Live und in Farbe.
Wir haben beide blau heute angezogen. Als hätten
wir
es geahnt.
Wir machen nicht blau.
Wir haben ganz viel zu sagen. Du bist der Vorsitzende vom Verein Landkulturschaffende Südwest und über den werden wir gleich auch vor allem sprechen. Aber du hast mir auch ganz viel von deinen eigenen Werken heute mitgebracht und mir auch schon gezeigt. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, erzähl doch erstmal von dir. Nennst du dich selbst Autor oder was bist du? Bist du Poet? Bist du Literat? Was machst du so?
Ich bin Rolf. Nein, ich wollte eins nochmal,
damit
ich wie ein Korinthenkacker rüberkomme.
Ja.
Wir sind nicht Landkulturschaffende, sondern wir heißen, Achtung, weil wenn man da falschen Buchstaben vorne hat, wir sind die Landkulturschaffenden Südwest e.V.
Ja.
Verein zur Kulturentwicklung. Also, ja, ich bin Rolf und ich bin Autor. Das kann man, ja, ich bin Autor.
Mhm.
Das passt.
Und wie bist du zum Schreiben gekommen? Ist das was du schon immer machst oder erst seit, weiß ich nicht, 10 Jahren?
Ich mache das wirklich schon sehr, sehr, sehr lange. Das erste war, dass ich mit 14, 15 angefangen habe, Tagebuch zu schreiben. Jeden Tag. Und ich hatte ein Gästebuch.
Ich wollte das immer und ich habe es nie durchziehen können.
Besucher doch bitte irgendwas Gereimtes reinschreiben. Also knapp am Poesiealbum, natürlich unheimlich weltverbesserisch damals. Das waren die zweite Hälfte 70er.
Mhm. Mhm.
Und da so chinesisch angehauchte Büchlein, wo die doch bitte was reinschreiben, was Sinn macht.
Wow. Hat's geklappt?
Ist dann viel Unsinn drin.
Ah, ja. Und seit 2012 befasst du dich mit Poetry und Poetry Slams.
So ist es.
Wie kamst du dazu?
Ich hatte vorher von dem Format öfter mal gehört und habe in einem Lokal, das heißt Stadtmitte in Karlsruhe, die haben sehr selten sowas gemacht. Und da war ich im Sommer 2012. Und da traf ich, in der Pause habe ich den Sieger angesprochen, den Böni mit seinen Dreadlocks und habe gesagt, hey, das war jetzt richtig toll, was du da gemacht hast. Der war so witzig, der war so voller Esprit. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, weißt du was, ich glaube, du kannst das auch. Ich habe ihm vorher gesagt, wenn du einen Einkaufszettel sprechen würdest, der wäre wahrscheinlich auch toll.
Aha.
Dann, wenn du das bringst. Und dann habe ich gesagt, das kannst du auch, das spüre ich. Und dann habe ich gedacht, jetzt mal gucken, ich meine, Texten kann ich ja wirklich. Und 6 Wochen später oder 4 Wochen später war ich dann im Kohi in Karlsruhe und hatte da meine Premiere. Damals waren es beim Poetry Slam bei meiner Premiere 12 Leute. Das waren sehr, sehr viele. Die hatten auch eine offene Liste. Da konnte man einfach reinkommen und so gucken und eintragen und dann bist du dabei.
Mhm.
Und zum ersten Slam muss man halt sich bewerben, anschreiben. Und dann habe ich geschrieben, soll ich vorher meinen Text einschicken? Und der hat wahrscheinlich innerlich gelacht fast und hat meint, nee, natürlich nicht.
Mhm.
Du bringst es einfach und gut ist. Du hast einfach 7 Minuten zu sein, Zeit auf der Bühne zu machen, was du willst.
Ja. Und wie war deine erste Erfahrung dann mit dem Publikum? Warst du sehr aufgeregt oder hast du auch schönes Feedback bekommen?
Ich habe witziges Feedback bekommen. Also das Feedback wird manchmal nur Applaus genommen, aber manchmal auch in der Regel eigentlich mit Zahlen von 1 bis 10 Wertungskarten.
Die so hochgehalten werden.
Ich habe meine Wertung nicht auswendig. Aber was ich weiß ist, Ich war nicht abgehängt letzter, um es mal so auszudrücken. Ich habe irgendwie schon relativ dazu gepasst. Und der mit den Dreadlocks, der war auch dabei. Könnte sein, dass er wieder gewonnen hat. Auf jeden Fall war er im Finale, ich nicht. Und dann hat der mich loben wollen und hat gesagt, du, geile Performance. Jetzt musst du noch drauf gucken, dass deine Texte nicht scheiße sind.
Wow. Sehr schön. Wie entstehen bei dir Texte? Hast du den ganzen Tag Wörter im Kopf?
Tatsächlich ist es so, ich glaube, dass es grundsätzlich zwei Arten von Textern gibt. Aber bei mir wechselt das, welche Art ich bin. In meiner, ich sag's jetzt mal übertrieben, größten Schaffensphase, da spürte ich manchmal etwas, das nennt sich witzig, Schreibdruck. Ich habe das Gefühl, jetzt ist was da. Oh, ich bin teilweise mit Block weg aus dem Haus, damit ich schreiben kann, wenn es kommt. Und wenn irgendwie was kommt und dann bin ich das Medium und dann habe ich geschrieben. Und nachdem ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ach so, das habe ich gemeint. Das heißt, also es war wie eine Eingebung, die da mal so ein Fenster im Himmel öffnet sich, im literarischen Himmel, und das schießt in meine Zwirbeldrüse oder was, und dann geht's los. Das waren schöne Zeiten. Zum Beispiel war das Jahr 2014 voller solcher Zeiten. Deswegen habe ich ganz viel Texte gemacht, neue Formate entwickelt. Meine Beatles-Texte, die ich dir gezeigt habe, habe ich da gemacht. Ich habe Tiergedichte gemacht. Das ist gerattert wie Sau. Und früher hätte ich immer gesagt, wie lange dauert ein Text schreiben? Naja, 10 bis 20 Minuten, wann es halt fertig geflossen ist.
Ah ja.
Heute sehe ich es anders. Der andere Typus Mensch, den ich meistens bin, dann bin ich nicht hoch inspiriert. In der nicht hochinspirierten sage ich mir, Mensch, worüber könntest du denn mal schreiben? Und dann denke ich drüber nach und dann schießt mir so ein bisschen was und dann, das ist der Ordner mit dem Titel Rohmasse. Und dann kommt dann so ein bisschen was und irgendwann kommt mal wieder ein bisschen, ah ja, ich habe zum Beispiel einen Text, der mir sehr gut gefällt, den ich sehr gerne bringe, der geht über die Relativität der Schönheit. Und das wollte ich unbedingt machen. Und es hat mindestens ein halbes Jahr gedauert, bis ich einen Twist hatte, wie ich es umsetze. Und solche Eingebungen kommen halt irgendwann. Und dann, wenn ich dann ein tolles Thema habe, dann kommt die Eingebung zum Thema dazu. Und dann formt sich das manchmal innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr, der
Genau, ich wollte gerade
Text.
sagen, das ist ein längerer
Ja,
Prozess,
ja.
ne? Ja.
Und das Schöne ist, wenn ich was hab, was ziemlich gut ist, und sagt, das kann man präsentieren, das ist ein interessantes Thema, das nimmt die Leute mit und so weiter. Dann ist der Text da und wenn ich nicht so inspiriert bin, ich habe Zeit übrig, dann mache ich manchmal eine Generalinventur von allen Texten.
Ja,
Dann gehe ich
ja.
einfach dran und denke, kannst du es noch ein bisschen besser machen? Manchmal bin ich ein bisschen umständlich im Ausdrücken. Und dann kam meine Phase, wo ich in die Schweiz bin zum Auftreten. Deutschland war meistens 7 Minuten, Schweiz 6 Minuten, aber nicht ab dem ersten Wort vom Text, sondern ab dem Moment, wo du am Mikrofon stehst. Hallo, ich bin der Rolf. Das gehört zu den 6 Minuten dazu. Und das ist in Deutschland nicht so. Also hast du netto nur 5,30, wenn du ein bisschen einbetten willst. Und dann habe ich einfach versucht, die schlechteste Minute aus dem Text rauszukriegen. Und dann habe ich es komprimiert und er ist besser geworden durch Schrumpfen.
Ah ja. Kill
Ja?
your darlings ist doch immer der bekannte Ausdruck, ja.
Okay, ah.
Ne? Dass man sich von
Ich
dem
nehme was mit
trennen.
heute.
Ja, also ich kenne das vom Schreiben, weil ich ja auch Theaterstücke schreibe
Ja.
und dann auch oft vor der Entscheidung stehe, lasse ich das jetzt drin, weil ich es so geil finde, aber es ist eigentlich völlig irrelevant für die Story. Nein, schmeiß es raus. Wenn es braucht es nicht, ja. Und meistens wird es besser, wenn man es, wie du sagst, komprimiert aufs Wesentliche.
Ja. Und jetzt sind 400 Mal vorbei, ungefähr. Aber es gab eben,
Wörter meinst du jetzt,
nein,
oder?
Auftritte.
Ach, Auftritte! Ich war
Auftritte.
gerade kurz woanders.
400 mit
Ja.
Corona-Unterbrechung halt in 13 Jahren, so
Wow.
etwa 12,
Ja.
13 Jahren. Ich war gestern wieder im Muddies, ein Blues- und Jazz-Club in Weinheim und bin nicht ins Finale gekommen, aber war zufrieden. Also es läuft, ja, aber da ist nicht mein Ehrgeiz dahinter. Mein Ehrgeiz ist inzwischen eben Veranstaltungen zu veranstalten, also Organisator zu sein, weil aus pragmatischen Gründen habe ich mir gesagt, zum einen bin ich ein ziemlich guter Slammer und noch besserer Organisator. Und zum zweiten, wenn ich was organisiere, hören die Leute 10 Texte wegen mir, wenn ich wohin gehe, hören sie einen Text wegen mir.
Ja,
also man kann auch sagen, die Reichweite oder
ja, dann ist ja die ganze Veranstaltung dein Ding, ne? Wenn du es, ja. Und es gibt auch nicht viele Leute, die veranstalten und organisieren können, ne?
Das kommt ja auch dazu. Ich bin ein Netzwerker von dem Herrn.
Du hast vorhin die Schweiz erwähnt. Magst du noch erzählen, was du mit der Schweiz zu tun hast? Warum bist du da ab und zu?
Das kann ich machen, oder?
Genau, bitte jetzt so weitersprechen.
Soll ich das
Verstehe ich nichts mehr, aber es klingt schön.
Aber das Witzige ist, dass wenn ich das so mache, weißt du, was das ist? Das ist nicht Dialekt.
Das ist ja nicht Schweizerdeutsch.
Das ist das schweizerische, Achtung, das schweizerische Schriftdeutsch oder Standarddeutsch, sagt der Schweizer.
Ja.
Ich bin in Zürich geboren. Mein Vater war Schweizer, meine Mutter war Deutsche. Und als da die Scheidung anstand, ist meine Mutter mit mir im zarten Alter von 6,5 Jahren nach Karlsruhe. Und deswegen das Badische und nicht das Schweizerdeutsche, wobei ich versuche, mich wieder einzuarbeiten. Es fasziniert mich, die Sprache fasziniert mich immer mehr, weil mit 6,5 Jahren hatte ich nur so einen mittelgroßen Wortschatz. Aber wenn du raten müsstest, was Verben heißen, du weißt nicht, was Lisma heißt, was Sackler heißt, was Puse heißt, was Goboschte heißt, ja, das sind alles Verben. Tute heißt Fußball spielen.
Ich hatte eine Kollegin auf der Schauspielschule, die konnte beides, also fließend Deutsch und Schweizerdeutsch, und die konnte das auch übersetzen. Also die hat einen Text in die Hand genommen und konnte das einfach auf Schweizerdeutsch dann vorlesen, was da steht. Und wir fanden das immer alle total cool. Da standen dann so drumherum und haben uns das angehört und haben kein Wort verstanden.
Ja, es klingt teilweise eher wie Arabisch.
Ja, es klingt total fremd.
Ja.
Also,
Und die Schweizer verstehen sich aber oft selber nicht, weil ein Zürichdeutscher muss erstmal einen Berndeutscher verstehen und beim Wallisdeutschen ist er völlig aus. Das ist wirklich, ja.
Gut, ich verstehe auch Bayerisch teilweise nicht, also das ist ja auch in Deutschland auch so.
Also mein Verein hat jetzt ein schweizerisches Mitglied, die habe ich in der Schweiz kennengelernt, die ist 19 und fängt gerade an zu studieren. Und wäre jetzt fast mit auf unsere NRW-Knast-Slam-Tour gegangen, die von Montag bis Donnerstag an 4 Knäste in 4 Orten führt. Aber sie braucht da sind noch Einführungstage fürs Studium und deswegen klappt's, ne?
Okay.
Aber die wohnt jetzt da, wo ich die ersten Jahre verbracht habe, im Dietikon-Kreis Zürich, im Kanton Zürich.
Ja. Der Verein, wann hat denn der sich gegründet und hast du den auch mitgegründet?
Ich war der Initiator.
Du bist der Verein.
Das klingt jetzt arrogant, aber ich bin ja jetzt seit einigen Jahren Rentner und deswegen kann ich es machen. Deswegen habe ich Zeit. Aber zu behaupten, der Verein wäre ein Halbtagsjob für mich, ist wirklich untertrieben. Wir haben uns gegründet am 10. September des Jahres 2023. Also wir sind jetzt dann anderthalb.
Also eine ganz neue Geschichte.
Bald können wir sprechen.
Wie kamst du drauf?
Naja, also 400 Mal auf der Bühne, Facebook, in meinem Alter das Normalere, also mein Ziehvater, der Stefan Unser, der Guru von Südwestdeutschland Poetry Slam, der jetzt gerade frisch aufhört in Karlsruhe, mit dem habe ich 150 gemeinsame Freunde bei Facebook. Das heißt, ich kenne 150 Slammer.
Aha.
Und dann habe ich gedacht, Mensch, da sollte man doch was draus machen. Und ich hatte die Idee zunächst mal, die Landkulturschaffenden, dass wir aufs Land bringen. Also in dein Örtchen, wo ist da die Bühne? Und dann, was weiß ich, der Kleingärtnerverein, die wollen mal was anderes haben. Und dann kommen wir da vorbei und machen die Sache, eine Show für den Kleingärtnerverein.
Also da, wo eigentlich keine Kultur ist oder wenig.
Naja, wo die Freiwillige Feuerwehr die Jugendarbeit macht.
Ja.
So,
ja.
Also sonst, ne?
Ja, ja.
Der Löschteich und, ne, und sonst nichts. Und wo die Hühner rumrennen und so. Fuchs und Hase. Und wir sind halt günstig. Wir machen es halt nicht zum Broterwerb. Und deswegen kann man sowas dann auch stemmen, dass man sich einigt übers Budget.
Und das heißt, ihr habt jetzt verschiedene Mitglieder an verschiedenen Orten und die Veranstaltungen sind auch an verschiedenen Orten. Ja. Und je nachdem, wo so die Mitglieder dann sind, gehen die dort quasi hin.
Also wir sind aus den 8 Leuten bei der Gründung mit viel mehr Umfeld, die erstmal zugeguckt haben, was machen die da, sind viele von den Zuguckern in den Verein gegangen.
Ja.
Das heißt, es sind aus 8 sind 37 geworden, Stand jetzt.
Mhm.
Und der klare Schwerpunkt ist Nordbaden, Vorderpfalz, Südhessen.
Mhm.
Also man kann auch sagen, von meinem Wohnort Weingarten bei Karlsruhe, wenn du da 100 bis 150 Kilometer einen Kreis machst,
mhm,
dann hast du sicher 2/3 der Leute. Aber wir sind ja immer mehr an die Ränder und haben da immer mehr hinausgeguckt. Und deswegen gibt es jetzt auch Mitglieder in Nordrhein-Westfalen und in Hessen sowieso, auch in Nordhessen und in der Schweiz. Es werden immer mehr, aber der Umkreis von Veranstaltungen, es klappt mit den Finanzierungen, mit dem, dass man mit wenig Geld auskommt, vor allem damit, dass ich entschieden habe, dass mein Auto schnell alt wird. Das heißt, im Raum Karlsruhe und, sage ich jetzt mal, 30 Kilometer drumherum, wohnen so viele Leute, dass ich in der Regel ein Auto mit 5 Plätzen voll habe.
Cool.
Das heißt, das halbe Line-up dabei habe.
Mhm.
Ja, weil es sind heute nicht mehr 12.
Mhm.
Heute sind 9 viel und 6 oder 5 wenig.
Mhm.
Und dann fahre ich mit dem halben Line-up mit meinem Kleinwagen einmal hin und wieder zurück.
Mhm.
Und da haben wir eine logische Grenze. 3 Stunden ein Weg ist eine logische Grenze für eine Tagesveranstaltung.
Mhm.
Das heißt, 3 Stunden hinfahren, 2 Stunden Veranstaltung mit drumherum, also insgesamt 3 Stunden, sagen wir mal, und wieder 3 zurück.
Aber es ist ehrenamtlich, ne? Weil es
ja
ein Verein ist. Ja, genau.
Natürlich, gemeinnützig
und
ehrenamtlich.
Ja, ja.
Das heißt, es gibt Fahrkosten und wenn es toll ist, kriegt jeder 20 Euro über die Fahrkosten in die Hand gedrückt. Das ist toll. Und meistens ist es so, wenn dann 2 Leute krank werden. Gestern war leider nur 2 Frauen. Die eine hat Mittelohrentzündung gekriegt, die andere einen kleinen Unfall.
Hm.
Und schon waren es statt 7 waren es 5
hm,
und nur Männer. Und diese 5 haben das Budget der 7 gekriegt. Das heißt, wenn Krankheit kommt, kriegen alle ein bisschen mehr Geld.
Oh,
je mehr Krankheit, desto zufriedener Gesichter. Nein.
Nee.
Ja. Aber der Minusrekord war mit 3 Leuten eine Veranstaltung am 5. Dezember letztes Jahr im Gefängnis von Dieburg. Und da haben wir eine tolle Show geliefert. Ich habe den Leuten gesagt, hey, ihr müsst diesmal 3 Texte mitbringen, 2 reicht nicht. Und dann haben die Leute, die da waren, intensiver mitgekriegt. Und die da waren, konnten dann zeigen, was sie alles drauf haben, nämlich ihr Spektrum abräumen.
Ja,
die können dann sagen, ich mache was Nachdenkliches, ich mache was Humorvolles und ich mache was weiß ich,
was Politisches.
Storytelling oder genau.
Ja,
so.
Ja.
Das kann dann einer abdecken, wenn er will.
Mhm.
Und dann erleben die ihn rund. Ja, und es war eine ganz tolle Geschichte im Knast von Dieburg, wo die uns an den Lippen waren und begeistert bis hinten.
Super cool.
Ja.
Ihr macht Poetry Slams, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt.
Ja.
Was ist denn die Lesebühne?
Die Lesebühne ist zunächst einmal die missachtete Stiefschwester des Poetry Slam. Der Poetry Slam hat einen guten Stand. Der ist gesellschaftlich eingeführt.
Mhm.
Es ist auch so, dass immer mehr ältere Leute, ich sag jetzt mal über 30, und da kann ich ja Faktor 2
Wow, ich gehöre schon zu den älteren Leuten.
Ja.
Geil. Ja.
Und ich bin alt. Also, jetzt sehen wir es so. Ja? Die über 30 sind immer mehr Leute, die es kennen oder die eine Ahnung haben. Und dann gibt's die sagen, ha, Julia Engelmann. Ja, also das ist für mich eine gewisse Einseitigkeit, aber das Geschmäcker sind verschieden, sage ich mal, aber ich finde es ein bisschen arg gefällig. Frau Engelmann war auch nur ganz kurz in der Szene.
Das war nur sehr kurz.
Ja, ja.
Ein kurzer Hype.
Ja, ja, ganz genau. Eines Tages werden wir alt sein, Baby, ist das Ding. Ist sie nicht ins Finale gekommen mit dem Text. Das war der Hörsaal-Slam von Bielefeld, wo jemand wie Jan-Philipp Zimny, eigentlich bekannter in der Szene, gewonnen hat. Aber End vom Lied, der Slam ist viel bekannter. Die Lesebühne ist stiller, aber kann genauso vielfältig sein. Da laden wir ein, in den Dialog zu gehen. Und es wird sozusagen eingebettet, dass man was zu den Texten sagt. Wann habe ich es geschrieben? Warum habe ich es geschrieben? Was ist mir wichtig? Und was weiß ich?
Ja, ja.
Und Kritik und Anregung bitte, dass da irgendwas entsteht, ein Flow, ein Miteinander.
So. Dass es nicht so einseitig bleibt.
So, dann, ja. Ganz genau. Mhm. Ja, und dass dafür einfach auch Zeit ist. Also die Zeit, die man sonst hat für die ganze Abstimmungsgedöns,
genau, kein Wettbewerb.
Dann nutzt man das eigentlich dann für die Vertiefung. Von daher habe ich noch ein bisschen mehr Vaterliebe für dieses Kind als für den Poetry Slam. Weil Poetry Slam kann jeder, um es mal böse zu sagen. Also das ist ein Produkt, was sowieso gerne ankommt. Mhm. Das kriegt man schnell groß. Und bei der Lesebühne, da freust du dich manchmal, wenn halt mehr als zwei Handvoll Leute kommen.
Mhm.
Und es droht, dass mehr auf der Bühne sind als Zuhörende.
Ja, das ist immer blöd.
Das droht.
Ne? Ja. Ist Menschenskind ein eigenes Format auch nochmal? Was ist das?
Menschenskind, also Ursprung ist der, es geht ja um Kurztexte von, ich sag mal, in der Regel 3 bis 6 Minuten. Und in dem Pool der Mitglieder und drumherum, also meine WhatsApp-Gruppe derer, wo sich da rausgesucht wird und angekündigt wird, sind Veranstaltungen oder habt ihr Texte oder so, das geht an knapp 60 Leute raus. Und davon haben sich jetzt 26 rauskristallisiert, die gesagt haben, ja, ich habe Texte, die menschenfreundlich sind und die sich mit einer besonderen Qualität auszeichnen, und das würde ich einfach subsumieren unter Mitfühlen und Respekt.
Mhm.
Das hat nichts, keine thematische Einschränkung. Manches war historisch von aus dem Krieg. Das nächste ist, was weiß ich, zwei trennen sich aber gütlich oder so irgendwas. Mhm. Also wo einfach eine Emotion auf eine gute Art dabei ist auch.
Mhm.
Das ist mir eingefallen zu dem Thema, wo es drum ging, die Spaltung der Gesellschaft. Da wollte ich einfach, habe ich mir gedacht, man kann auf die Straße gehen. Das ist gut so, dass man für die Demokratie kämpft und dass man für Menschenfreundlichkeit kämpft und so weiter. Und für mich ist irgendwie, wie gestern bei den internationalen Wochen gegen Rassismus, da habe ich ein Zwischending angeboten, kurioserweise. Also wir haben den Poetry Slam, wir haben eine Lesebühne für Menschlichkeit und ich kann ja ein Zwischenprodukt machen. Menschenfreundliche Texte mit Abstimmung.
Mhm.
Und so haben wir das jetzt gemacht, für Krötzing konzipiert. Ja, damit es eben vielleicht auch mehr Leute anspricht, die dann da hinkommen können. Und wie gesagt, man kann etwas erreichen, indem man auf die Straße geht. Man kann auch etwas erreichen, wenn man auf die Bühne geht.
Ja,
und wenn man von der Bühne ins Gespräch geht und die Augenhöhe sucht.
Ja.
Ist auch übrigens von der Reaktion, was da passiert. Weinheim war vorher im Schloss und jetzt sind wir eben andere im Schloss und jetzt wir, damit es wieder in Weinheim ist, im Maddys Blues und Jazz Club. Ein ganz tolles Gewölbekeller und so weiter. Und da haben wir oft gekämpft mit 20 Leute beim Slam bis 30 Leute. Einmal hat Deutschland gegen Ungarn in der Europameisterschaft gespielt und zwar 2 Stunden danach. Also sie konnten schon wieder ein bisschen weniger Promille haben und zu uns kommen. So, und da waren es 22.
Mhm.
Jetzt hat er mir vor einer Woche für die gestrige Veranstaltung hat er mir geschrieben, hey, 60 Reservierungen.
What?
Also es hat sich die höchste Zahl verdoppelt.
Ach Gott.
So. Und davor hat eine Maren Müller, die ich nicht kenne, gefragt, kann ich da auch mitmachen? Ich komme aus Weinheim. Jetzt war die vom größten Sportverein von Weinheim und hat den Leuten erzählt, dass sie da hingeht zum Thema Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ja.
Und dann schreibt die mir am Morgen, tut mir leid, ich habe Mittelohrentzündung, ich kann nicht.
Nein! Jetzt sind ihre 60 Leute wieder mit.
So. Und dann sind es nicht 30 gewesen und nicht 60, sondern 43. Das heißt, und dann habe ich gesagt, sagt mir mal, seid ihr vom Maren Müller Fanclub? Ja, ja, aber ich weiß, sie ist krank, aber wir kommen trotzdem. Yay. Wir erzählen dann, ob ihr gut seid. So, so.
Es klingt nach sehr viel Herzblut eurerseits. Also ganz viel, ne? Idealismus und Ausprobieren und Energie und wir müssen das jetzt und das muss jetzt gemacht werden.
Testen
und wir wollen
neue
zu
Formate.
Euch. Genau.
Ja.
Sehr spannend.
Ja.
Ich würde unbedingt noch über die Gefängnisse sprechen, weil ich das
Ja.
natürlich ganz besonders spannend finde. Und da gibt es ja sogar schon SWR-Beiträge, habe ich gesehen. Auf YouTube kann man die sich anschauen, weil das natürlich das ist, was am meisten jetzt so ins Auge fällt oder was einen neugierig macht. Also ihr geht mit Poetry Slams in, ich kann nicht reden, Justizvollzugsanstalten, das
Sehr
Wort wollte ich
richtig.
sagen, genau. Und ja, macht dort einen Poetry Slam mit den Inhaftierten. Und die machen teilweise sogar mit, ne?
Ja,
Auch. Erzähl mal.
das war eine Sache der Entwicklung. Also chronologisch betrachtet, noch vor der Vereinsgründung war ja, das war ja also geschwelt, bis das dann mal zum Verein, das hat ja einen längeren Vorlauf von ungefähr einem Jahr gehabt oder so, so bis das dann zum Verein kam. Ein halbes Jahr vor der Vereinsgründung waren wir zuerst mal hinter Gittern aktiv, als wir ja eigentlich gesagt haben, wir wollen aufs Land. Und dann hatte ich halt wieder so Eingebungen und habe gedacht, ja, und was ich mit denen, die gar nicht irgendwie, wo die sich gar nicht bewegen können, also die nicht nochmal in die Großstadt fahren können, wo man sage, bleibt, wo ihr seid. Und dann sind mir halt die Knackis eingefallen und dann sind mir Reha-Kliniken eingefallen, was wir ja auch machen.
Ja.
Tatsächlich ist es so, dass wir sind jetzt bei 80 Veranstaltungen und es war jetzt der 28. Knast. So, also wir sind so etwa bei einem Drittel, aber das in Zukunft geplante sind Knäste sogar die Hälfte. Und dann gibt es die Geretteten, also da Künzelsau und Weinheim, und dann gibt es die Lesebühnen und dann gibt es eben noch die Reha-Kliniken. Reha-Kliniken waren wir in 5 oder 6 verschiedenen. In einer war ich mal Suchttherapeut, Therapiezentrum Münzesheim. Zurück zum Knast. Das erste Mal waren wir im März 23 in der Jugendarrestanstalt Rastatt. Und da waren zu der Zeit noch nach Corona, man komme nicht nach mit den Verurteilungen und so weiter, waren die relativ leer immer wieder. So, da waren 13 Leute, also inhaftiert, arrestiert. Und alle 13 sind gekommen und da war so der eine Spruch, der sich uns eingeprägt hat: Hajo, besser als an die Wand gucke wird's ja wohl sein. So. Das heißt, eine Neugier teilweise, vielleicht auch mit ein bisschen Skepsis und natürlich Unwissenheit, weil, ich sage jetzt mal nicht despektierlich, relative Kulturferne. Und genau das wollten wir ja da augenhöhig hinbringen. Und wir überlegen ja genau, welche Texte passen da? Also ich hätte für einen Normalslam 25 bis 30 Texte. Wenn ich im Slam auftrete, was ich ja meistens nicht mache, also als Mitglied, ich bin ja Slam Master, ich moderiere ja
Slam Master, das ist
Slam
ja cool.
Master,
Ja,
Master
gut.
of the Universe. Also
Ja.
ja, auf jeden Fall. Ich würde von meinen 30 Texten bin ich bei 5 bis 7, die ich für passend halte. Mancher ist zu kompliziert, Sprache. Mancher ist zu Debris. Mancher ist zu lustig. Also
Ist dann unpassend in dem Moment.
ja,
Ja,
also je nachdem gibt es so, und man kann auch Nachdenkliche bringen, aber geht man denen dann vielleicht auch auf den Zwirn damit, weil immer dieses Problemzeugs
Ja,
da.
und man will ja auch nicht so mit der Moralkeule dann irgendwie noch kommen, ne?
Ja,
Ja, stelle ich mir auch
ja,
schwierig vor, den richtigen Ton zu
ja.
finden, ja.
Wir hatten einmal, das war Jugendarrestanstalt in Gelnhausen in Hessen. Das war vorbildlich. Da hat die Sozialarbeiterin sich mit denen vorbereitet auf die Veranstaltung. Und hat gesagt, überlegt mal, was ihr die fragen könnt oder gebt denen Feedback. Die haben uns alle Feedback gegeben. Die eine von uns hat den Künstlernamen Hope und dann hat er gesagt, also ich finde, deine Texte würden ein bisschen mehr Hope vertragen.
Ah.
Hat der Arrestierte
Ja,
gesagt,
ja.
ja. Und einer hat gesagt, ah, es ging viel zu wenig über so Sachen wie Klimawandel und so. Und der andere hat gesagt, ah nein, das war gerade gut. Das kommt doch ständig. Ich will doch mal was anderes. Ja, also so, da war Leben in der Bude. Und wir hatten einen tollen Gast, der ist Kabarettist, der hat den ersten Slam gewonnen, Lars Sörensen aus
Lars
Husum.
Sörensen, kenne ich.
Der hat den ersten Slam gewonnen von
Cool.
uns
Der war hier auch schon
als
mal zu
Gast.
Gast. Ich will das kurz aufklären für die, die jetzt zuhören. Der war hier schon zu Gast im Backstage-Podcast. Der ist im Theater in der Kurve, wo ich auch arbeite. Da tritt der regelmäßig auf. Und wir können da gerne nachher noch drüber sprechen, weil der
Ja,
hat
der
nämlich
liebe
auch ab
Lars.
März 2025 wieder ein neues Programm bei uns.
Ja.
So eine Art offene Bühne slash Late-Night-Show hat er jetzt geplant. Und ich hatte seinen Namen auch auf eurer Seite irgendwo mal gefunden und dachte, ist das der Lars?
Ich
Ja.
schicke dir den ersten ersten Artikel, da wird er nämlich gewürdigt. Und dass der Schlusssatz bei der Verabschiedung der 16 Leute, die richtig Spaß hatten, war: Ey, du warst total real, ey, du warst total real, Lars. Yo. So, und Lars war auch, glaube ich, voller Dopamin, ja. Also völlig erschlagen von diesem, also das hätten wir nicht gedacht, dass wir die sowas von gnadenlos deutlich erreichen.
Ja.
Ja, also ich habe gedacht,
geile Rückmeldung, ne?
Ja,
also wie,
ja,
Verdeutlichung, da das ist absolut richtig
hinterher,
was er da tut, ja.
Ja. Ja. Und also das mit dem Lars war einfach ein toller Einstieg. Mhm. Ich meine, Lars ist jetzt einer, der sich gesagt hat, okay, kann ich mal machen aus Gast. Und dann hat er seine 20 Euro genommen. Aber das ist eigentlich nicht seine Welt.
Ja.
Lars ist, ne, Kabarettist,
ja, ja,
und eigene Shows und so weiter.
Genau.
Aber er wollte es mal ausprobieren, mhm, er wollte es mal kennenlernen. Mhm. Und das ist viel bei, jetzt sage ich es, Erstliga-Leuten. Die wollen das mal mitkriegen.
Mhm.
Und die freuen Erfahrung, sich, wenn, ja, ich sie als Zweitligist mitnehme, mhm, die Erstligisten.
Mhm.
Und dann haben die was gewonnen.
Mhm.
Die haben dadurch echt was an Erfahrung gewonnen. Und der Witz war der, die Leitung von der Jugendarrestanstalt Rastatt hat dem SWR Bescheid gesagt, dass wir da waren und die seien ja, wir seien ja schon toll. Und vielleicht wollten sie ja mal mit uns, mit dem Fernsehen rein. Es ist immer schön, wenn ich nicht sag, wie toll wir sind, sondern wenn andere das übernehmen, den,
ja,
Job.
Ja.
Und dann kommt es dermaßen authentisch rüber.
Mhm.
Da gibt's nämlich, naja, man gefällt sich schon immer selber. Nee, wir, mhm, haben den anderen gefallen,
mhm,
und das können wir dokumentieren.
Mhm.
Es gab auch schon mal einen schlimmen Film, die habe ich eine halbe Stunde vorm Filmen gebrieft am Telefon. Die Landkulturschaffenden Südwest waren plötzlich eine Künstlergruppe aus Tübingen geworden.
Was?
Ich weiß es nicht, wie man das machen kann.
Okay.
Also, ja, aber.
Da hat aber jemand nicht aufgepasst.
Droge oder nicht Droge, keine Ahnung. Aber es war merkwürdig.
Mhm.
Aber,
wie kommt's denn zu so einem Auftritt im Gefängnis? Beziehungsweise wie ist denn da der Ablauf? Müsst ihr da irgendwas beachten, wenn ihr,
genau,
da hinkommt? Werdet ihr da irgendwie, mhm, erstmal durchgeschleust? Oder?
Es ist, du meinst gefilzt oder was?
Ja, keine Ahnung. Also es ist,
ist
ja nicht so, dass ihr da einfach hinkommt und sagt Hallo, ne?
Es gibt Grundstandards.
Ja.
Es gibt Grundstandards für alle, aber die Knäste haben ja verschiedene Sicherheitsstufen. Und die Knäste sind in verschiedenen Bundesländern.
Mhm.
Und die Bundesländer machen das sowas von unterschiedlich.
Ach, okay.
Und da wärst du manchmal baff, welches Bundesland unkompliziert ist und welches nicht. Ja?
Möchtest du das auflösen oder,
ja,
lieber nicht?
Ja, Hessen war mein Favorit. Die fand ich immer so toll. Hat zu tun damit, dass eine ganz hohe Quote der Knäste uns haben will.
Mhm.
Das ist zwischen einem Drittel und die Hälfte,
mhm,
der Knäste. Die haben auch oft Fördervereine, so wie es Schulen haben.
Mhm.
Und die machen dann für Kultur ein bisschen Gelder locker. Ein bisschen.
Mhm.
Aber immerhin. Und in Hessen war das erste Mal, wo es mich in Jugendknast aufgefordert hat, ich soll doch mehr Geld verlangen.
Mhm.
Was aber schlecht wurde plötzlich, war für die Sicherheitsüberprüfung von uns im Vorlauf,
mhm,
wurden die zeitlichen Kapazitäten eingeschränkt. Radikal. Das heißt, normalerweise muss man etwa 2 bis 3 Wochen vorher seine Daten abliefern. Das heißt, ich schicke denen, teilnehmen wollen die und die Personen, und dann schicke ich dazu die Meldeadresse, den Geburtsort, Geburtsdatum und Personalausweisnummer. Und dann gibt's noch Sonderlinge, die wollen nicht nur, dass man den Personalausweis dabei hat, sondern die wollen den vorher eingescannt sehen.
Mhm.
So, das sind einfach, ich habe Datenbanken,
mhm,
ja, ich habe meine Grunddatenbanken, dann tue ich die zusammenstellen und weg. Und dann wissen die, okay, die wollen kommen. Wenn jetzt einer krank wird eine Woche vorher, ist es in der Regel zu spät, Nachschub zu holen, weil dann wird er nicht mehr überprüft.
Ja, ja.
So, 2, 3 Wochen war das lange. In Hessen war das auch so, und vor einem halben, dreiviertel Jahr haben sie umgestellt auf 10 Wochen mindestens,
oh,
Vorlauf. Das heißt, ich kann immer schlechter planen.
Ja.
Die andere Seite ist ja die, dass meine Schäfchen sich festlegen, da komme ich.
Ja, ja.
Und das ist wieder so eine Generationensache. Du wirst es raten, welche Generation sich besonders schwer festlegt, wenn ich sage, heute im September ist eine Veranstaltung, willst du mitmachen? Welche Generation wird Schwierigkeiten haben?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe gerade drüber nachgedacht, aber ich fand das gar nicht vom Alter her festlegbar. Ich hatte schon mit jungen Leuten zu tun, die keinen Plan hatten und auch genauso mit Älteren, die nicht planen wollen.
Also unser 84-Jähriger hat damit kein Problem.
Ah ja, und die Jungen schon?
Die Jungen schon. Die Jungen sagen oft, was weiß ich, was ich im Dreivierteljahr mache. Also wo ich wohne, ja, wo ich arbeite, wo so.
Ah, ja gut, wenn es ganz junge Leute sind.
Man kann ja auch sagen,
sind,
okay,
ja,
das ist ja, ja, eine Phase der Orientierung. Ja, ich will ja das jetzt auch nicht überheblich sagen, aber das erschwert es manchmal, weil ich brauche eine gewisse, für eine gute Vorbereitung würde ich niemals sagen, okay, in 4 Wochen machen wir das und das. Das geht nicht.
Ja, verstehe. Ja.
Sondern das Maximum, das Zeitabstand bis zur Veranstaltung sollte 3 Monate sein. Aber wir müssen alles dazu sagen, wenn was am Wochenende ist, sieht's anders aus. Mhm. Die Knasttermine, Knast geht in der Regel nicht am Wochenende, weil da haben die noch weniger Personal und die Knäste sind alle total unterbesetzt. Mhm. Und wenn Knäste unterbesetzt sind, dann verändern sich die Einschlusszeiten. Dann werden die früher weggeschlossen, weil sie weniger Personal haben. Mhm. In Karlsruhe ist, glaube ich, 16 Uhr Einschluss. Und da waren wir jetzt um 12:30. Montags, mittags um 12:30 sind wir dahin. Und von 13:00 war die Veranstaltung.
Mhm. Also dieser ganze organisatorische Umfang wird einfach größer, ne?
Ja,
einfach mehr Vorgaben gibt.
Ja, ja. Und wenn man dann noch so kuriose Ideen hat, dass man sagt, ich mache Knast-Slam-Touren, ne? In NRW geht's jetzt am Montag los.
Ja,
ne?
Krass.
Essen, Münster, Dortmund, Rheinbach. Ja. Ferienwohnung besorgen. Und so weiter. Und dann kommen Locals dazu.
Was ein Projekt.
Und mein Auto ist unterwegs und voll. Hm. Und dann machen wir das so. Und dann
kannst du den Menschen dort auf Augenhöhe begegnen? Merkst du auch, dass du dann irgendwie auf Vorurteile bei dir stößt? Oder dass du die anguckst und denkst, oh, was hat denn der vielleicht gemacht?
Das will ich eigentlich nicht denken. Mir ist klar, als wir im Bruchsal waren, beim zweiten, wo dann das SWR auch tatsächlich dabei war.
Ja.
Ne, beim zweiten Mal Knast waren dabei. Das ist klar. Da, also da war einer, der ist aufgetreten wie ein Pressesprecher, aber er war von den Insassen.
Mhm.
Der hat fast schon sozialarbeiterisch gesprochen, so von wegen, ja, das wird völlig unterschätzt, Kultur, und das ist wichtig für die Entwicklung und bla bla bla. Toll.
Mhm.
Und dann gab es eine Dokumentation über den Mörder Timo hinterher, der er war, und wo er beschrieben hat, wie das war mit dem Mord. Und
oh,
so,
Gott,
also eine tolle Dokumentation vom SWR, Dreiviertelstunde, über Langzeitinsassen im Bruchsal. Wenn du wirst es finden, da siehst du sein Konterfei. So ein kleiner Untersetzer mit Glatzkopf.
Mhm.
So, aber total freundlich.
Mhm.
Ja, so ein bisschen Peter Gabriel-Typ.
Mhm.
Und der macht jetzt eine Ausbildung zum ersten Mal.
Mhm.
Hat aber vorher eine Firma gehabt mit dem Kumpel, hat sich gestritten mit dem und hat er ihn erwürgt. Und jetzt ist er halt da. Aber ich könnte trotzdem beim nächsten Mal mit ihm reden.
Mhm.
Ganz kurios war, in Kassel haben wir hinterher erfahren, dass einer einen Wortbeitrag gemacht hat von den Gefangenen. Das war der Armin Maivis. Manchen klingelt's da, der Kannibale von Rothenburg an der Wümme.
Jesus, das klingt ja nach Bildzeitung, ja.
Ja, da war, von dem gibt's viel zu sehen und zu hören und so. Ja, ja, sah total bieder aus, hat über das Leben der Zimmerpflanzen, irgendwas. Also, ein bisschen so.
Ja, aber es sind Menschen, ne? Und ihr sprecht ja das sehr Menschliche an, wenn ihr da kommt.
Also, mein bisher wirklich intensivstes Erlebnis im Knast war für mich in Siegburg. Da waren wir letztes Jahr im Juni. Und da war, das ist natürlich gut dann auch fürs Hinterher, der begnadete Dominik Müller-Russell vom ZDF da, der auch im Heute-Journal Beiträge macht und der was immer einfach auf eine ganz intensive, warme Art rüberbringt. Und der hat 2 Minütchen so mit Leben gefüllt. Poetry Slam, Leute, gebt ein. Poetry Slam, JVA, Siegburg. Dann seht ihr das Filmchen bei YouTube. So einfach ist das.
Okay.
Und beim anderen müsst ihr dann statt Siegburg Bruchsal machen und dann seht ihr das erste. Und der Unterschied ist der, in Bruchsal, da hatten wir noch nicht das Konzept, dass die mitmachen dürfen aktiv.
Mhm.
In Siegburg aber schon.
Mhm.
Und in Siegburg hat einer von unseren Leuten einen Workshop gemacht da oben Und da waren 10 dabei und 2 sind dann aufgetreten. Mhm. Und ich kam mit Staus, völlig abgehetzt, völlig am Ende an zum Jetzt musst du funktionieren. 4 Stunden Fahrt, Stop and Go und schaffen wir es und jetzt aber schnell. Und dann sind wir, das war dann im zweiten OG und man hat schon gehört, wie die Stimmung da oben ist. Die haben sich schon warm gefeiert, so ungefähr. Mhm. Es wurde auch ein toller Film dadurch, dass der hat es sehr geschickt gemacht. Es war in der Kapelle, ist oft so, in der Gefängniskapelle.
Ja.
Und dann sind da Sitzreihen, keine einzelnen Stühle. Und dann hat er hingemacht, Vorsicht, hier wird gefilmt, Vorsicht, hier wird gefilmt. Sodass die genau wussten, will ich anonym bleiben oder nicht. Und dann sind sie in die da rein. Und dann hat man es gesehen. Mhm. Und dann hat man gesehen, wie jemand im Off ist der Text, redet jemand. Und dann hat man gesehen, wie die Gesichter sich verändern bei dem Satz. Ja, in den 2 Minuten. Mhm. Und der Müller-Russell hat zu mir gesagt, Herr Sutter, das war so toll, dass ich da sein durfte. Und ich hoffe, ich schneide von der Begeisterung nicht zu viel weg. So. Und ich war trunken. Ich war eine Woche Dopamin. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe einen Text geschrieben für die Knackis, wo ich versucht habe, mich reinzuversetzen, wie fühlt sich ein Mensch, der da ist und was ist seine Wirklichkeit und was kann er machen, was kann er positiv vielleicht doch finden. Mhm. Und weil ich fand es eine extreme Leistung, dass ein Gefangener zu unserer Veranstaltung kommt, seinen Kopf frei macht, um sich unterhalten zu lassen. Hm. Also ich meine, ich habe mir einfach vorgestellt, würde ich jetzt in den Knast müssen und ich werde sozusagen weggesperrt. Ich wäre so der Typ, der zumindest gefährdet wäre, jeden Tag mit dem Kopf gegen die Wand zu donnern. Hm. Und den ganzen Tag eigentlich nur Scheiße schreien wollen, mhm. statt annehmen von der Situation und umdrehen. Jetzt ist es, wie es ist. Mhm. Und diese Leistung müssen die erstmal bringen. Mhm. Mhm. Ja, um sich in einem gewissen, man weiß dann so und so lang, bin ich jetzt hier oder hier und woanders eingeschlossen? Mhm. Und wie gehe ich jetzt in der Zeit damit um? Und was kann ich machen? Also es gibt ja Leute, die lernen dann Spanisch oder was weiß ich was oder also einfach gucken, dass man Ressourcen entdeckt oder Ressourcen pflegt und nicht verkümmert in der Zeit, wo man sich vor lauter fremdbestimmt fühlen irgendwie entweder aufgibt oder einen Herzinfarkt kriegt oder sonst irgendwas.
Ja.
Und dann gehen die hin und hören sich das Zeugs da an von uns, die wir die hier reintänzeln und wieder raustänzeln. Wie privilegiert ist das denn? Und da wirklich offen und die sind sowas, also viele sind extrem dankbar, die kommen dann und bedanken sich nochmal einzeln und das war wirklich toll und gerade der Text und was weiß ich was.
Und das wird denen ja auch helfen, zurückzufinden in die normale Welt, in Anführungszeichen.
Also in meinem Text heißt es am Schluss, und wenn du an einen Scheideweg kommst, freu dich darüber, dass du wählen kannst. Mhm. Auf dich wartet mindestens die zweitschlechteste Lösung. Frei nach den Bremer Stadtmusikanten, etwas Besseres als den Tod findest du immer. Hm. Und ich meine, nimm kein Blatt vor den Mund, leg es auf den Tisch und lass Worte darin fließen, Worte für dein Leben. Mein Sohn, meinem Jüngeren, geht als immer sehr viel im Kopf rum. Jetzt hat er mir vor kurzem, weil er gesagt hat, er schreibt ein Buch, habe ich gesagt, so, jetzt lies mal vor. Und dann hat er was gelesen und plötzlich merke ich das ja richtig gut, weil da hat er keine Ambitionen. Also der schreibt es für sich und es scheint so ein Buch als Begleiter seines Lebens zu sein. Und der hat wie ich manchmal ein bisschen zu viel im Kopf, wo was raus muss. Und dann habe ich gesagt, gell, schreiben tut gut. Hm. Er hat gesagt, ja, Geld ist, wenn du ganz vieles im Kopf hast, dann irgendwie entsteht doch ein Faden.
Ja.
Irgendwie sortiert sich was.
Ja.
Und das ist, wenn jemand das Gefühl hat, ich stehe vor der Mauer oder es ist alles zu viel oder so irgendwas, dann kann man das mit weißem Blatt und einem Stift irgendwie sortieren und dann gibt man sich selber plötzlich eine Richtung oder einen klaren Gedanken, wo man vorher denkt, ist alles hier so bum, bum, bum. Ja, das ist wie eine Selbsttherapie.
Ja, und ganz wichtig, du kannst es dir danach anschauen und zwar mit einem Abstand, weil du schaust dir dann das Papier an, das ist dann real vor dir und dann kannst du nochmal überlegen, was ist denn das jetzt eigentlich?
Ja.
Und das ist da oben drin, kannst du das noch nicht so richtig.
Ja, und das können dann Begleitpfosten sein auf dem Weg oder so etwas.
Ja.
der Gedanke ist ja der, es gibt so einen Spruch, der vielleicht auch mal ein bisschen leichtfertig gesagt wurde. Das heißt, in die falsche Gesellschaft geraten. Ja? Falsche Freunde ausgesucht und solche Sachen. Das kann auch als Ausrede benutzt werden.
Ja, genau, da wäre ich auch vorsichtig. Es geht auch nicht darum zu entschuldigen, was diese Menschen gemacht haben.
Richtig, ja, ja. Richtig. Sich dem stellen.
Ja.
Und nur wenn es heilen kann, wenn man das Alte verarbeitet hat, kann man neu aufbrechen.
Ja.
So, und da ist man an dem Punkt.
Ja.
Und manche verstehen's. Mhm. Und ich möchte nicht über Quoten, es gibt ja dann immer die sogenannten, die berüchtigten Rückfallquoten, Drehtüreffekt, Dauerintensivtäter kommen ja doch immer wieder rein. Da gibt's Statistiken, die aber unterschiedlich, gibt's nämlich Marker. Wie viel Prozent sind kriminell geworden wieder nach 3 Jahren und der nächste Marker ist nach 9 Jahren. Mhm. Und beim einen heißt 33% und beim anderen heißt 46%. Mhm. Ja, da kann man auch immer noch sagen, die Hälfte also nicht. Das ist ja schon mal wichtig. Mhm. Und man darf ruhig um jeden Einzelnen kämpfen. Also es gibt so einen Intensivstraftäter, der Saulus Paulus hinter sich hat. Das ist eine Berühmtheit im Netz. Der heißt Maximilian Pollux. Mhm. Der war auf dem gleichen Seminar wie ich als Ex-Knacki, der 10 Jahre drin war. Und der jetzt Seminare macht. Auf höchstem Niveau. Mhm. Ein intelligenter Typ. Und der hat gesagt, wenn ich schon das Wort Resozialisierung höre, wieso Re? Ich konnte nie zurück, weil ich war nie drin. Und da ist ja das. Das sind Analphabeten des üblichen Lebens teilweise. Mhm. Wenn jemand, und da hat er auch gesagt, wenn einer mal ein guter Schreiner war, dann hat er, jetzt kommt das andere verniedlichende, Scheiße gebaut. Das finde ich ein sehr verniedlichendes Ding. Ja, also, aber das hat er jetzt nicht wörtlich gesagt, aber das ist auch so in dem Bereich, ne, wo man sowas so ein bisschen klein macht, ne. Ja. Ach, mein Bierchen lasse ich mich doch nicht nehmen, sagt der Alkoholiker, ne. So, in die, der Tischler, der gut war und der kriminell war, der kann wieder gut werden, weil er kennt's ja. Aber viele haben halt ganz bestimmte grundlegende Erfahrungen nicht gemacht. Mhm. Also was ich wirklich auch als Zusatzeffekt sehe bei unserer Arbeit oder wenn man es schimpfen soll, ist, wir geben denen eine Idee, wie man sich auch beschäftigen kann. Wenn man einem Alkoholiker die Flasche wegnimmt, dann kommt erstmal Leere. Es braucht neue Inhalte. Mhm. Und da braucht's auch neue. Wenn ich mich wirklich abwende von dem, was mir nicht gut tut, dann brauche ich neue Inhalte. Mhm. Ich meine, die Gesellschaft sagt ja nicht, oh, da kommt der Ex-Knacki. Es ist ja sowieso, also was ich halt schlimm finde mit dem, also was sie getan haben, war falsch und so weiter. Und das braucht man nicht verniedlichen. Aber es war ein Fehlverhalten. Und dann kann man ruhig auch sagen, er hat eine Tat begangen. Aber dieses kriminell, du bist Verbrecher und das bist dann lebenslang, das ist dann nochmal was anderes. Ja. Und die Gesellschaft sollte halt die Tür aufmachen und viel aktiver eben etwas anbieten, wo die dann eben was fruchten kann, wo gegossen werden kann und dann blüht's.
Ja.
Und da wäre halt eines, wir haben's, ich weiß es nicht, wo es jetzt gehakt hat, einer hat gesagt, er wird gern mitmachen, wo wir in Offenburg waren. Aber irgendwie hat's mit der Verknüpfung noch nicht geklappt. Aber dass ein Ex-Knacki bei uns dabei ist.
Ja.
So, darum geht's ja auch.
Ja.
Also, das bieten wir an.
Mhm. Kann man bei euch Mitglied werden? Kann man bei euch mitmachen? Gibt's da irgendwelche Kriterien?
Nein, gibt keine Kriterien. Wir haben ungefähr 10 passive Mitglieder. Die finden's einfach toll und sind deswegen dabei.
Ja, ja.
Und Richtung 30, die aktiv mitmachen. Es kostet keinen Mitgliedsbeitrag. Man unterschreibt, dass man freiheitlich-demokratische Grundordnung oder so, wir wollten einfach nicht schreiben, ich bin kein Nazi ankreuzen, sondern so, ja, also das unterschreibt man bei uns, bei der Aufnahme.
Sehr gut.
Wir haben also auch keine Qualitätskontrollen oder sowas. Man muss auch nicht irgendwie 2 Bücher veröffentlicht haben, bevor man kommen darf oder so. Man kann sich einfach ausprobieren.
Super.
Man kann zum ersten Mal auf die Bühne überhaupt und bei uns.
Ja. Ich setze eure Links in die Shownotes. Es gibt eine sehr schöne Webseite, wo man auch eure aktuellen Veranstaltungen vor allem auch sieht, in einer sehr schönen Liste. Und es sind viele, also man hat viele Möglichkeiten,
ich
euch auch
mal
zu
sagen,
sehen.
Ne?
Du kannst auch sagen, aber ich setze es auch als Link unten rein.
dlks.eu.
Yes.
Die Landkulturschaffenden Südwest. Und wir haben, also Gestern kam ich von Weinheim zurück und sofort gehe ich hin und setze Weinheim von dem kommenden in die bisherigen. Also es ist immer, du
immer
siehst
aktuell.
Immer oben, was ist das nächste?
Ja, super.
Und du siehst halt auch, welche Bundesländer und so weiter.
Ja, ja.
Ja, und ob es offen und geschlossen ist, weil, ja, wie gesagt, in den Knast kommst du jetzt, ne?
Richtig, ja. Du hast auch einen Instagram-Kanal, soll ich den auch noch mit
verlinken? Kannst du machen. Das Witzige ist, ich bin nicht nur alt und ich bin nicht faul, aber ich bin so am Konzipieren, dass dieses danach erzählen, wie es war, einfach unten runterfällt.
Fällt runter, gell?
Also,
ja. Mir geht das auch immer so. Also, ich kündige immer ganz viel an und danach bin ich immer, jetzt muss ich erst mal ins Bett. Ja.
Aber meine Liebe ist die, die am meisten auftritt. Und meine Liebe macht in Instagram die Landkulturschaffen Südwest als Instagram-Ding.
Ach, den gibt's den auch in Instagram.
Auch. Ja, ja. Aber gut. Vielleicht hat sie den Artikel weggelassen. Aber mit Landkulturschaffende kommt man vielleicht
ich
weiter.
Ich werde das googeln und dann wird das auch,
ja,
als Link unten rein.
Weil da steht dann oft so diese berühmten Grinsebilder vom Tor.
Schäbers, ja, genau.
Schäbers. Mit Knascht Stadelheim und mit, ja, sonst.
Ich möchte noch einen Gruß loswerden an Don Esteban, Stefan Klaus. Der ist nämlich Mitglied bei euch und,
ja,
der war hier schon mal zu Gast im Podcast und ich habe auch seitdem immer mal wieder so ein bisschen Kontakt zu ihm. Ich hätte ihn mal fast live getroffen, aber dann kam irgendwas dazwischen. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Genau, und der hatte mir nämlich auch,
ja,
empfohlen, triff dich mal mit dem Rolf. Genau.
Das hat er mir mehrmals erzählt, wie toll das mit dir ist da.
Ah.
Ja,
deswegen,
und der war gestern
raus
mit mir auch wieder in Weinheim und so.
Ah,
das ist
gut.
Einer unserer Hardcore-Typen.
Ja.
Und das ist einer der größten Herzblutwerker, weil wir haben vor allem zwei Leute, die nicht mit dem Auto rumfahren, sondern mit dem Deutschland-Ticket, und zwar aber auf eine Art, dass die wirklich mit Regionalzügen, ich sag jetzt mal, eben nicht 2-3 Stunden unterwegs sind, sondern 6 bis 8 Stunden unterwegs sind. Und bei einer Abendveranstaltung sind die 6 bis 8 Stunden unterwegs. Das ist der Don Esteban aus seinem Bitburg Badem, heißt das, in der Eifel. Und der andere ist der Ritchie -1 aus Melsungen in Nordhessen.
Mhm.
Und die kommen auf unsere NRW-Tour. Einer von der Seite und einer von der Seite als Spontis dazu. Und die sind so vernetzt, dass die gesagt haben, ich brauche keine Ferienwohnung von dir. Ich habe da meine Kumpels, da komme ich unter. Also die sind dermaßen in der Struktur.
Ja.
Der hat überall, haben die ihre Freunde.
Geil.
Und dann, hey, ich brauche wieder die Couch. Ja, so
ist
machen
wir
das.
Ist auch ein bisschen Lebensart, was ihr da macht.
Natürlich. Ja. Und es ist auch ein Jungbrunnen.
Ja, das.
Aber jetzt
ich
muss ich noch ein paar Takte zu meinem ältesten Mitglied sagen.
Ja.
Oder zwei Älteste.
84 hast du vorhin schon erwähnt.
84 der Mann, 79 die Frau. Das sind zwei richtige Kapazitäten. Und zwar Georg Felsberg, der 84-Jährige, ist in Marburg im Dezember 1940 geboren und war jahrzehntelang Macher beim SWR-Fernsehen und hat zum Beispiel die Sendung-Reihe Kaffee oder Tee ins Leben gerufen, wo er jetzt mit den Knastsachen, dass er bei uns ist, wieder zu Gast war bei seinen alten Kollegen von Kaffee oder Tee und interviewt wurde. Und das Neueste, wo man im Knast gefilmt hat, war in Offenburg mit ihm. Und da hat er auch noch gewonnen, der 84-Jährige. Mhm. Der 84-Jährige hat auch in Adelsheim gewonnen, im Jugendknast, weil der auch so real ist wie der Lars. 84 Jahre, richtig toll, fit, der unterstützt einen Hilfeverein für Bangladesch.
Mhm.
Und alles, was der von mir kriegt, geht nach Bangladesch.
Mhm.
Und er hat Bücher geschrieben und macht Einzellesungen und so weiter. Und ich habe eine Lesung gesehen, da habe ich gesagt, Herr Felsberg, kennen Sie das Format Poetry Slam? Und jetzt ist er 35 Mal bei mir. Er ist Platz 2 nach meiner Lieben.
Ja,
meine Liebe führt uneinholbar mit 68 Mal. Und dann kommen die 30 Mal dabei waren oder sein werden.
Ja.
Also das ist der Georg Felsberg und mein Lieblingstext von ihm, und er macht ständig. Ich habe gesagt, sag mal, machst du wöchentlich? Und er hat gesagt, nee, täglich mache ich einen Text, täglich. Ja, also was der raushaut, jedes Mal was Neues, und trotzdem will ich immer wieder hören, ich will raus aus meiner Haut. Der hat ein ziemlich faltiges Gesicht, ja, ich will raus aus meiner Haut. Und das Gleiche ist das bei unserer lieben Ulla Klomp. aus Waldkirch. Das ist eine Schriftstellerin der alten Schule, die bei Suhrkamp Verlag und so, ja, also so richtig drin. Die ist gleichzeitig Malerin, die ist einfach nur Kunst, die ist einfach nur Kultur. Die hat auch einen Lieblingstext, den ich habe, heißt, ich bin reif für die Insel. Damit hat sie mehrfach gewonnen, auch in Offenburg, als alte Frau, wo man manchmal denkt, na ja, also, dass junge Leute besser ankommen, weil sie besser aussehen oder so ähnlich. Ich weiß es nicht, aber es gibt so indirekte Faktoren, die manchmal einfach mit reinspielen in die Zahl, die da gezeigt wird, ja. Und die Ulla, ich glaube, die hat die damit abgeholt und beeindruckt, dass eine Dame Ende 70 sich sagt, ich möchte eine andere Zukunft.
Ja, aber ich finde das auch super inspirierend, weil es, ja, es gibt immer dieses Vorurteil oder was man sich selber so sagt, dass man ab einem bestimmten Alter nichts Neues mehr anfangen könne, nichts Neues mehr lernen könne, das sei jetzt alles irgendwie vorbei. Ja. Jetzt geht's eigentlich nur noch bergab und dann irgendwann Kiste zu, so. Und das ist ja genau das Beweis dafür, dass es das nicht sein muss, dass da immer noch ganz viel möglich ist. Wie schön.
Ich habe gemerkt, tatsächlich, wie ich auf der normalen, also wie gesagt, ich bin ein guter Slammer, aber ich bin nicht herausragend. Ich bin aber nie peinlich. Ich kann immer gebraucht werden. Und doch habe ich gemerkt, dass ich immer weniger Zugang zu Bühnen habe. Und das hat mit meinem, Entschuldigung, auch Alter zu tun, glaube ich. Ja. Mir hat einer ins Gesicht gesagt, der Anfang 20 war, der mich von vorher kannte und mich auch von der Bühne kannte, hat gesagt, du Rolf, brauchst nicht mehr fragen. Ich möchte eigentlich mehr junge Leute eine Chance geben.
Also man kann auch alten Leuten eine Chance geben.
Ja, ganz genau. Und ich finde die Mischung total toll. Ja. Gemischt ist es einfach toll, weil das fördert auch, dass die Leute nicht in ihre Blase abdriften.
Wie alt ist denn euer jüngstes Mitglied?
18.
Ja, geil.
Die macht gerade Abitur.
Ja.
Und
ja.
Die wohnt in meinem Ort und war zuerst Opferlamm und jetzt wird sie zum ersten Mal in den Knast gehen mit. Ja, die ist 18. Wir haben einige Anfang 20, aber die meisten sind so zwischen 30 und 50.
Magst du noch was lesen?
Na gut.
Ich habe hier so ein Band bekommen von dir, in dem ich blättern darf, hast du gesagt.
Ja.
20 Colors with Grey in German. Knallbunte Lyrik von Rolf Suter steht vorne drauf. Ja, habe ich das richtig gelesen?
Ja, fehlerfrei.
Und wenn man jetzt hier so durchblättert.
Oder willst du lesen?
Dann gibt es, nee, das kannst du machen.
Ja.
Dann gibt es.
Dafür werde ich ja bezahlt.
Dann gibt es Quatsch. Überschriften wie Orange, Zinnober, was haben wir hier? Türkis, Smaragd.
Also ich kann dir von der Länge halt dann auch nochmal sagen.
Ultramarin.
Also es gibt auch zu lange.
Genau, wir müssen uns jetzt ein bisschen kürzeren Text aussuchen.
Ich würde dir mal einfach ein paar sagen.
Nee, ich suche mir jetzt einen aus.
Achso, ich wollte
sagen. Ich sehe ja, wie lang die sind.
Ja, okay, du siehst es ja, ganz genau.
Genau,
ja,
Moment.
Ja.
Da, Purpur, wohin du willst.
Purpur. Wohin du willst. Sie stellt niemals Bedingungen und kennt keine Grenzen. Sie lebt ohne Worte und kommt sanft angeschwebt, wird einfach geschenkt und gern auch erwidert. Sie heilt jedes Leid und nimmt sich gern Zeit, wuchert und macht sich breit. Sie glüht in den Augen und lässt sich nicht rauben. Sie fragt nicht nach morgen, zerstreut alle Sorgen. Für sie gilt kein Preis, doch sie hält dich im Gleis. Auf kurviger Fahrt am Steuer sitzt du. Mal wirbelt es in dir, mal schenkt sie dir Ruh. Sie gibt dir den Sinn, du spürst ihn so sehr. Es ist wie Wandern am Berg und ist Schwimmen im Meer. Durch sie wird Mensch Mensch. Wer sie erhält, der kann sie auch geben. Die Lieb ist doch stets, wonach wir streben.
Ich bin sehr zufrieden mit meiner Auswahl. Oh, ist das schön. Aber auch sprachlich ganz toll.
Ja,
wow. Ja, 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 Ja. Ich bin ja auch so Fan von, wie Wörter klingen und wie sie schmecken und sowas. Das verstehen immer nicht ganz so viele Leute, aber ich glaube, dass, ja, du machst das auch. Das ist schön. Genau, jetzt suchst du noch einen aus.
Ja, einer geht noch. Türkis. Berggefühle. Und wieder bin ich aufgebrochen, mich auf Wege zu begeben, die ich zuvor nicht sichtete. Die Wiese voller satt brummender Hummeln, garniert mit lautlosen Libellen überm nahen Teich. Mein Himmel hängt voller Kontrabässe, geigen kann ja jeder. Die Seele vollführt Freudensprünge auf steilen Pfaden über Gesteinsbrocken hinweg voller Zuversicht. Schritt um Schritt mit Freuden. Des frühen Morgens dampft die Erde. Mir deucht, es habe nächtens Türkise geregnet. So klar die Luft, so frisch die Lust, so verspielt die Fantasie. Manchmal will die Welt ein Schatzkästlein sein, das sich den Sehenden bereitwillig öffnet. Die Sonne grüßt zwischen markanten Gipfeln hindurch und wärmt meine östliche Backe. Mein Berg ruft, dieser Berg birst beinahe von ungelösten inneren Konflikten. Hab mich nicht eines Brockens davon entledigt, drum schreit er mich an und versucht sich als Gebieter. Doch ich gebiete ihm Einhalt, Ruhe für Herz und Hirn und Seele. Freeze im Freestyle. Ich genieße diese kristalline Bergluft als kräftigendes Gedankenfluid. Harzig schwer gesellt sich der Zirbenduft dazu. Das Moos will auch ein bisserl mitmischen und meldet sich modrig zu meinen Füßen. Ach, am liebsten rieche ich den schäumenden Wasserfall, jenes perfekt austarierte Parfüm der Natur. Wenn dazu das Murmeltier pfeift, bin ich angekommen da heroben und bei mir. Dann mach ich mir vor, die Gleichgültigkeit wäre ein Hirngespinst, so what? Und die Hektik sei ausgestorben. Natürlich auch der gute alte Hass. Niemand mag ihm mehr Zuflucht gewähren. Ich koste gluckerndes Bergbachwasser, handgeschöpft, als sei es Weihwasser. Sakral unterm Himmelszelt ein Trunk des Lebenscampings. Immer wieder innehalten. Dies mir? Oh ja! Tief durchatmen. Momente für die Ewigkeit. Momente in der Ewigkeit. Den Blick in die Weite. Die Zehen greifen sich Geröll. Die Nase saugt die Brise ein. Der Welt die Denkerstirn bieten. Ganz und gar. Immer da. Dankeschön.
Wow, richtig Dankeschön. Toll. Vielen Dank. Hast du das in den Bergen dann auch geschrieben?
Nee, aber ich war wirklich ein Naturbursch. In den 1970ern war ich immer im obersten Ötztal und dann ging es immer auf die 3000er, auf die Hütten und Skiwasser mit Kaiserschmarrn und auf den Gletscher geblickt, der noch da war und die Pfiffe von den Murmeltieren im Ohr, Halbedelsteine gesammelt und solche Sachen.
Schön. Vielen Dank. Letzte Frage. Ich habe immer eine letzte Frage bei diesen Gesprächen. Was wünschst du dir?
Dass das noch lange so weitergehen kann.
Yes!
Ja, keep on going, ja. Carry on. Ja. Also ich meine, wie gesagt, das Schöne ist, manche Träume habe ich mir jetzt erfüllt. Und manche Träume zerpuffen. Und das Gute ist, wenn jeder Traum von mir Wirklichkeit werden würde, dann würde ich einen Herzinfarkt kriegen.
das kriegst du ja gar nicht alles gehandelt.
Also es gibt schon Sachen, die mich sauer machen, weil ich brauche ja immer Kompagnons, die mit den Bühnen und so weiter. Ja, also ich sag dir noch ein letztes eingefädeltes, das, was ich eben gelesen habe, das ist die Ursuppe für was Neues jetzt wieder, weil ich ja mit meinem lieben Freund Guntram Prochaska als Actionmaler die Farben umsetze und mit zwei Musikerinnen. Und es gibt das neue Format Farben und Töne. Mhm. Und es geht im September los. Mhm. Und das wird der nächste große Aufbruch nach diesem Riesenerfolg Poetry Slam in Knesten. Mhm. Poetry Slam in Knesten sind wir die ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, mhm. sogar im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und wir werden vielleicht nächstes Jahr nach Österreich exportieren. Cool. Ich habe einen Workshop mit den Knesten von Österreich, mit dem Justizministerium von Österreich zusammen, Netzwerk, mhm. In den steirischen Voralpen. Und da kommen von allen 28 Knesten von Österreich die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und für die mache ich einen Workshop zum Thema Freizeitgestaltung im Knast am Beispiel von Poetry Slam, mhm. und wie textet man. Ich habe ja für die Gefangenen habe ich auch eine Handreichung geschrieben, damit die so ein bisschen einen Leitfaden haben als Ersatzworkschöpple.
Ja.
Also wie gesagt, da geht's vielleicht nach Österreich und so weiter. Also viele Türen gehen auf und andere, wo ich erhofft habe, klappen nicht, aber wie gesagt, ich habe jetzt für dieses Jahr noch über 40 Veranstaltungen, die schon in trockenen Tüchern sind und die man dann fein tarieren muss. Ne? Immer so ein paar Wochen vorher kommt die heiße Phase für die jeweiligen Veranstaltungen.
Schläfst du auch ab und zu, gehst mal duschen?
Es ist weniger geworden.
Isst mal was, oder?
Willst du mal riechen?
Es ist schon krass, also Wahnsinn. Ja. Vielen Dank, danke, dass du hier warst, dass du dir Zeit genommen hast Gespräch.
Aber
und
sehr gern.
Ich drücke auch die Daumen für alles und vor allem viel Gesundheit, dass du weitermachen kannst, weil das ist sehr, sehr wertvoll, was ihr da macht. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wie immer findet ihr alle Links zum Podcast in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt neu, ich bin jetzt auch auf Mastodon. Ich habe ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte oder überlegen möchte, ob ich eben abseits von Instagram noch irgendwo einen Kanal haben möchte. Und ich habe mir jetzt einfach mal einen Account eingerichtet bei Mastodon, bei tröd.café, und zwar Leni Bormann. Also nicht als der Podcast, sondern einfach mal ein allgemeiner Account. Da werde ich also nicht nur über den Podcast ab und zu mal was schreiben, sondern auch über meine Arbeit. Das ist jetzt einfach mal gedacht, so als doppelter Boden, als Netz. Falls uns irgendwann mal alles um die Ohren fliegt oder ich auch einfach selber sage, okay, ich kann jetzt Meta nicht mehr weiter unterstützen, das funktioniert für mich nicht mehr. Aber keine Sorge, so weit sind wir noch nicht. Also Backstage ist auch weiterhin bei Instagram zu finden. Und das wird auch jetzt erstmal so bleiben, weil ich mich eben auch total drüber freue, dass dort regelmäßig Feedback von euch reinkommt. Aber auch sich über diesen Kanal neue Gäste bei mir melden. Deswegen, erstmal bleiben wir auch noch bei Instagram. Aber wer zusätzlich gerne mal vorbeischauen möchte bei Mastodon, kann jetzt gerne mal in die Shownotes schauen. Da ist der direkte Link zu meinem neuen Account. Es gibt auch schon ein paar Meerschweinchen zu sehen. Lohnt sich also. Wer gerne mal bei Backstage zu Gast sein möchte, darf sich auch bei mir melden. Das geht am besten per E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Der Frühling ist da. Gestern war ich ganz lange im Wald unterwegs, im Pfälzerwald. Und es war wunderschön. Ich kann es empfehlen. Geht ab und zu mal raus, lasst die Bildschirme weg und tankt ein bisschen Natur. Bis bald. Tschüss.